DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen: Eine Welt ohne Bienen, dann wird's für uns Menschen gefährlich. Mit Kunststoff gegen Keime.
Der Bedarf liegt vor allem, Probleme zu lösen, die im Krankenhaus auftreten, wie antibiotikaresistente Bakterien, die man einfach mit dem aktuellen Arzneimittel nicht mehr abtöten kann.
Und verkehrte Welt, Maschinen, die auf den Menschen aufpassen, nicht umgekehrt.
Man kann zum Beispiel über die Lidschlaghäufigkeit oder die Lidschlagdauer die Müdigkeit erfassen. Das ist ein guter Indikator.
Dieses Geräusch hören wir hoffentlich noch sehr, sehr lange, denn wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Ein Zitat von Albert Einstein. Und das ist gar nicht so weit hergeholt. Bienen brauchen wir dringend, denn sie bestäuben unsere Nutzpflanzen. Und ohne Pflanzen ist es wirklich nicht gut bestellt um die Menschheit. Das Dramatische, die Bienen sind vom Aussterben bedroht und das weltweit. In China treibt es mittlerweile schon seltsame Blüten. Dort steigen Menschen auf Obstbäume und bestäuben sie von Hand. Ein internationales Forscherteam hat jetzt mal eine Studie zusammengefasst, wie groß eigentlich das Ausmaß dieser Bedrohung ist. Und die Wissenschaftler weisen auf die Gefahren hin, die da auf uns zukommen könnten. Mehr von Thomas Kempe.
Insekten, die von Blüte zu Blüte fliegen und Pollen transportieren. Eine Welt ohne sie wäre arm dran und sehr kostspielig.
Wenn wir praktisch Bestäubung nicht hätten, würden wir Produktionseinbußen haben im Bereich der Weltproduktion im Wert von etwa 150 Milliarden Euro. Je nach Kalkulation sind es auch mehr. Also pro Jahr ist die Wertschöpfung, die durch Bestäubung ermöglicht wird, in dieser Größenordnung.
Josef Settele ist Agrarbiologe und forscht am Helmholtz-Zentrum in Halle an den Auswirkungen, mit denen zu rechnen wäre, wenn die sogenannten Bestäuber immer weniger werden. Und dabei geht es um weit mehr als nur die allseits bekannte Honigbiene.
Bestäuber sind eigentlich alle tierischen Organismen, die Bestäubung betreiben. Natürlich Bienen sind die bekanntesten, vor allem die Honigbiene. Aber es gibt ja noch etwa bei uns sagen wir 300 andere Bienenarten, die das auch betreiben. Dann gibt es noch sogenannte Schwebfliegen oder auch Tripse oder sogar in Tropen zum Beispiel Fledermäuse, die Bestäuber sind.
Allen gemeinsam ist, dass es mit Ausnahme nicht besonders gut für sie aussieht. Und es ist erschreckend viel dran an der Behauptung, wenn die Bienen sterben, sterben auch die Menschen. Der britische Forscher Tom Breeze untersucht an der Universität in Reading, welchen gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wert Bestäuber haben.
Ohne Bestäuber würde die weltweite Nahrungsmittelproduktion einbrechen. Dann müssten wir noch intensivere Landwirtschaft betreiben. Das heißt, Schutzgebiete aufgeben, um mehr anbauen zu können. Und viele der Feldfrüchte, die dann verschwinden würden, wären diejenigen, die besonders wichtig für die Ernährung sind. Weltweit müssten viel mehr Vitaminersatzprodukte genommen werden. Und die Länder, die es am härtesten treffen würde, sind die, die jetzt schon mit Unterernährung zu kämpfen haben.
Ein riesiges Problem also, welches als solches erkannt, aber leider trotzdem nicht einfach gelöst werden kann. Denn was genau den Bestäubern so zusetzt, ist nicht wirklich geklärt. Klar. Intensivierte Landwirtschaft, zu viele Pestizide, immer weniger wilde Naturflächen, all das macht den nützlichen Insekten das Leben schwer. Aber
es ist schwierig zu sagen, was der eine spezielle Grund ist. Und was wir auch nicht wissen, ist, in welchem Zusammenhang die verschiedenen Probleme genau stehen. Zum Beispiel könnte es ein Zusammenspiel zwischen dem Einsatz von Insektiziden und dem Klimawandel geben.
Sicher sind sich die Experten darin, dass etwas getan werden muss. Sie fordern, Pflanzenschutzmittel besser zu kontrollieren und zu prüfen, als einen Schritt. Weiter sollen die Landwirte noch mehr mit ins Boot geholt werden, um die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Auch finanzielle Anreize ohne viel Bürokratie könnten helfen, so die Empfehlung. Maßnahmen, die allerdings von vielen Mitspielern auf vielen Ebenen umgesetzt werden müssen, Agrarbiologe Josef Settele.
Bei uns kann man sagen, EU ist wichtig, weil die ganze Landwirtschaftspolitik EU-getrieben ist, also dort der Adressat die EU, aber dann auch die nationale Politik und lässt sich auch runter bis zum Detail, bis zur Region oder sogar zum einzelnen Betrieb über Landwirtschaftsberater, um die Dinge, die sehr lokal spezifisch sind, auch umzusetzen.
Eine entsprechende Empfehlung, wie die Bestäuber geschützt werden könnten, wurde Anfang des Jahres von 120 Regierungen angenommen. Ob und wie die Vorschläge nun umgesetzt werden, ist offen. Wünschenswert wäre, dass es schnell geht. Denn ohne Biene, Schwebfliege und Co. sieht es schlecht aus, auch für uns.
In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich mal.
Dass Krankenhauskeime extrem gefährlich sind und sogar zum Tod führen können, wissen wir mittlerweile. Etwa 1 Million Menschen infizieren sich allein in Deutschland mit diesen Keimen jedes Jahr. 40.000 Menschen sterben daran, so die Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Übliche Desinfektionsmittel scheinen nicht auszureichen, denn viele der Keime sind schlichtweg resistent. Forscher und Mediziner versuchen, Möglichkeiten zu finden, ihnen den Garaus zu machen, bisher mit geringem Erfolg. An der Technischen Universität München arbeiten Wissenschaftler an der Entwicklung eines Materials, das diese Keime automatisch abtötet. Helmut Nordwig berichtet.
Stefan Leonhardt ist erst 27 Jahre alt und schon an 3 Patenten und 2 Firmen beteiligt. Ganz offensichtlich ist sein Studienfach, die Medizintechnik, eine Zukunftsbranche. Schon im Studium hat er damit begonnen, eine spezielle Sorte Kunststoffe zu entwickeln, solche, die sich von selbst keimfrei halten.
Der Bedarf liegt vor allem, Probleme zu lösen, die im Krankenhaus auftreten, wie antibiotikaresistente Bakterien, die man einfach mit dem aktuellen Arzneimittel nicht mehr abtöten kann. Das ist eine Riesenproblematik dort und die könnte man eben mit diesen selbstdesinfizierenden oder antimikrobiellen Kunststoffen bekämpfen.
Sie könnten zum Beispiel für Nachttische im Patientenzimmer verwendet werden, für Klobrillen oder Telefone, eben alles, was ein Patient im Krankenhaus berührt und was regelmäßig mit Chemikalien desinfiziert werden muss. Im Medizintechniklabor an der TU München gibt es so ein keimtötendes Material schon. Stefan Leonhardt hat es im 3D-Drucker hergestellt. Wie weiße Knöpfe sehen die runden Kunststoffplättchen aus?
Auf die quasi später die Bakterien draufkommen. Und mit denen wird dann die Absterberate der Bakterien bestimmt. Das sehen wir jetzt gleich im Labor auch nochmal, wo die im Live-Einsatz sind. Aber das wären jetzt mal diese Beispielplättchen.
Weiß sind sie, weil Stefan Leonhardt dem durchsichtigen Kunststoff ein Pigment zugesetzt hat. Winzigste Teilchen von Titandioxid. Dieses keramische Material hat eine ganz besondere Eigenschaft. Wenn man es mit ultraviolettem Licht bestrahlt, bildet es sogenannte Radikale. Aggressive Substanzen, die Keime abtöten.
Wir haben jetzt verschiedene Plättchen mit verschiedenen Titandioxid gehalten, also einmal ohne Titandioxid, welche mit 1% gerade, mit 2 und 5. Aber je mehr Titandioxid da drin ist, desto weißer werden sie auch. Auf diese Plättchen kommen dann die Bakterien drauf, die werden einfach drauf pipettiert mit einer bestimmten Keimzahl. Anschließend werden sie dann in UV-Licht, das ist hier hinten diese UV-Kammer, unter die UV-Lampe gelegt. In dem Versuch wird jetzt 1 Stunde beleuchtet. Und anschließend wird eben von diesen Plättchen die Bakterien wieder abgewaschen, um morgen die dann auszuzählen.
In früheren Versuchen hat auf den weißen Knöpfen nicht einmal jedes 1000. Bakterium überlebt. Was die Keimfreiheit angeht, erfüllt dieser Kunststoff damit die Norm, die für Materialien im Krankenhaus gilt. Andere Probleme muss Stefan Leonhardt noch lösen.
Dass die Radikale, die eigentlich unsere Mikroorganismen töten sollen, auch unsere Materialoberfläche selber angegriffen haben. Das heißt, die Bauteile haben sich teilweise selber zersetzt. Nachdem sie einige Wochen in der Sonne waren, konnte man sie quasi wie Staub zerbröseln. Da sind wir dran, das zu lösen, indem man andere Kunststoffarten einsetzt, die beständiger gegen den Angriff von solchen Radikalen eben sind.
Vielleicht machen aber auch ganz andere Entwicklungen das Rennen. Da gibt es zum Beispiel noch Oberflächenbeschichtungen auf Silberbasis. Die Regensburger Firma RAS will sie demnächst mit der dortigen Uniklinik erproben. Und Forscher aus Saarbrücken untersuchen, wie man die keimtötende Wirkung von Kupfer nutzen kann. Klingt alles vielversprechend, jedenfalls im Prinzip, findet der Arzt Peter Walger vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene.
Also spannend ist das. Da erwarten wir auch deutliche technische Entwicklungen, aber die sind allesamt nicht so zurzeit so relevant, dass man sagt, dieses Produkt muss jetzt sein in der Technologie eines Krankenhauses, weil der Beweis da ist, dass es zur Reduktion der Krankenhausinfektionen führt. Das gibt es zurzeit nicht. Da spielen so viele Faktoren rein, dass die Frage der Materialbeschaffenheit nur einer von vielen Aspekten ist.
Das gilt erst recht für eine noch ambitioniertere Anwendung der Kunststoffe mit Titandioxid, die Stefan Leonhard von der TU München ebenfalls im Visier hat. Künstliche Kniegelenke zum Beispiel, da sind die Gleitflächen oft aus Kunststoff. Doch die dürfen natürlich nicht zerbröseln. Und auch sonst muss das neue Material erst einmal beweisen, dass es in jeder Hinsicht besser ist als das heute verwendete.
Die Entwicklung geht in den meisten Bereichen auf jeden Fall extrem rasant vor sich. Zum Beispiel, wenn es um den Einsatz von Maschinen geht. Wir übertragen immer mehr Aufgaben an sie, selbstfahrende Autos zum Beispiel. Aber so ganz trauen wir ihnen dann doch nicht. Aber wie ist es eigentlich andersherum? Können Maschinen dem Menschen vertrauen? Schließlich lautet die Diagnose bei folgenschweren Unfällen häufig menschliches Versagen. Forscher aus Wachtberg bei Bonn haben den Spieß also umgedreht. Sie haben ein System entwickelt, bei dem der Roboter auf den Menschen aufpasst. Ganz nach dem Motto: Mensch, wie geht's dir? Fabian Schmidt hat es sich am Beispiel eines Fluglotsensimulators vorführen lassen.
Der Informatiker Andreas Werger ist in die Rolle eines Fluglotsen geschlüpft. Er sitzt am Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationstechnologie und Ergonomie in Wachtberg vor einem Schulungssimulator und erfüllt Aufgaben, wie auch echte Fluglotsen sie zu lösen haben. Die Psychologin Jessica Schwarz beobachtet ihn dabei.
Und da erscheinen jetzt dann Luftkontakte, die durch den virtuellen Luftraum zufallsgesteuert fliegen. Und da ist es so, dass der Proband die Aufgabe hat, sicherzustellen, dass die Kontakte nicht miteinander kollidieren und dass sie auch innerhalb dieser Gebiete bleiben, die hier farbig markiert sind. Und hier ist noch so ein Leistungs- und Zustandsmonitor. Da kann man dann praktisch schauen, wo Leistungseinbrüche auftreten. Das ist jetzt ein Kollisionsalarm.
Nicht nur die Psychologin wirft ein Auge auf den Probanden, auch der Computer verfolgt ganz genau, was er tut und wie er sich verhält. Genau genommen tut das ein Eye-Tracker. Der erkennt immer genau, wo der Bediener gerade hinschaut, erklärt Projektleiter Sven Fuchs.
Das ist im Prinzip ein kleiner Kasten, der unter dem Monitor steht. Da ist tatsächlich eine Kamera drin, allerdings eine mit einem Infrarotfilter. Und eben auch mit Infrarotlampen, die das Gesicht dann hell ausleuchten. Es wird aber gar nicht das ganze Gesicht erfasst, sondern es geht eigentlich nur um die Reflexionen der Netzhaut. Diese werden dann wiederum erfasst und können umgerechnet werden in Bildschirmkoordinaten.
Häufig werden Eye-Tracker als Computermäuse eingesetzt, etwa für Querschnittsgelähmte. Hier werden die Daten, die das Gerät liefert, indes genutzt, um das Verhalten des Fluglotsen zu überprüfen. Hat er noch den Überblick über den Luftraum auf seinem Bildschirm? Oder wird er vielleicht gerade abgelenkt? Das könnte dann vielleicht durch eine SMS sein, die gerade auf seinem Mobiltelefon ankommt, oder durch einen Kollegen, der Kaffee kocht. Auch ob der Fluglotse nach langer, monotoner Arbeit übermüdet ist, kann der Eye-Tracker gut erkennen, sagt Psychologin Schwarz.
Man kann zum Beispiel über die Lidschlaghäufigkeit oder die Lidschlagdauer die Müdigkeit erfassen. Das ist ein guter Indikator.
Besteht die Gefahr, dass jemand in einen Sekundenschlaf fällt, fallen ihm meist schon vorher die Augenlider für längere Zeitabstände zu. So etwas erkennt der Eye-Tracker sofort und könnte dann Alarm auslösen. Neben dem Eye-Tracker haben die Forscher aber auch noch andere Sensoren in petto, die Auskunft über den Gesundheits- und Gemütszustand des Fluglotsen geben können. Eins davon ist ein spezieller Gurt, der ursprünglich für Soldaten und Feuerwehrleute entwickelt wurde. Er liefert permanent Informationen über lebenswichtige Körperfunktionen.
Der wird um die Brust praktisch getragen und der hat hier so eine Sensoreinheit, die dann eben diese physiologischen Maße erfassen kann, wie Atemfrequenz, Herzrate, Temperatur und eben auch die Position. Also wenn das aufrecht sich befindet, dann weiß der Sensor eben, der Mensch ist gerade in einer aufrechten Position und wenn der sich neigt, kann der Neigungswinkel dann bestimmt werden.
Kombiniert man nun die Daten des Eye-Trackers mit denen des Sensorgurtes, kann der Computer allerhand erkennen. Etwa ist der Fluglotse gestresst, weil sein Puls hoch ist, weil er hektisch atmet, auf dem Bildschirm hin und her schaut und weil er sich immer weiter nach vorne neigt? Projektleiter Fuchs.
Zum Beispiel ist es so, dass bei Beanspruchung viele Menschen dazu tendieren, quasi in den Monitor hineinzukriechen. Die beugen sich dann immer weiter und weiter nach vorne und auch das kann man dann wunderbar über diesen Sensor erfassen.
Auch ein Sensorsitzkissen kann erkennen, wie der Mensch gerade auf seinem Stuhl sitzt. Ist der Fluglotse etwa entspannt, lehnt er sich eher in seinen Sessel zurück. Dann hat er auch einen niedrigen Puls und atmet ruhig. Aber Vorsicht ist trotzdem geboten, vielleicht fallen ihm dann gleich noch die Augen zu. Das System kann natürlich nicht nur bei Fluglotsen eingesetzt werden, sondern überall dort, wo es gefährlich werden kann, wenn der Mensch nicht völlig fit und aufmerksam ist. Das können Auto- und Lkw-Fahrer genauso sein wie Menschen in den Schalträumen von Kraftwerken oder Chemieanlagen. An all diesen Arbeitsplätzen nehmen technische Systeme den Menschen immer mehr Aufgaben ab. Ein unerwünschter Nebeneffekt: die Aufmerksamkeit schwindet. Monotonie führt zu Langeweile, Müdigkeit zu Fehlern. Deshalb wollen die Forscher mit ihren Sensordaten Aussagen über 6 Hauptnutzerzustände treffen.
Die Aufmerksamkeit, das Situationsbewusstsein, die Beanspruchung, die Müdigkeit, der emotionale Zustand und die Motivation, weil sich da gezeigt hat, dass das eben Zustände sind, die die menschliche Leistungsfähigkeit sehr stark beeinflussen und auch beeinträchtigen können, wenn da ein kritischer Zustand auftritt.
Die Forscher denken sogar noch einen Schritt weiter. Das Ziel ihres Forschungsvorhabens ist es, dass in der Zukunft die Technik die richtigen Schritte ableitet und auf den Zustand des Nutzers Rücksicht nimmt. Projektleiter Fuchs vergleicht das gerne mit einer Arbeitssituation im Team. Da kennen sich die Kollegen gegenseitig gut und wissen, ob der andere gerade zu Scherzen aufgelegt ist.
Man kann sich anpassen im Sinne von, ich sehe, der ist gerade gestresst, den lasse ich mal lieber in Ruhe. Oder ich sehe, der hat Langeweile, vielleicht kann ich dem ein bisschen was von meinen Sachen delegieren. Und mit interaktiven, intelligenten Systemen, denke ich, wird es in eine ähnliche Richtung gehen.
So ließen sich dann auch Simulatoren programmieren, bei denen die Nutzer je nach ihrer persönlichen Belastbarkeit Stressresistenz trainieren können. Und vielleicht lernt die Maschine der Zukunft dann auch ihren Nutzer immer besser kennen. Sie gibt ihm vielleicht dann weniger zu tun, wenn der Puls hoch ist, die Körperneigung vorgebeugt und der Blick konzentriert auf den entscheidenden Punkt des Bildschirms zeigt. Dann wartet sie vielleicht mit der nächsten Aufgabe ab, bis es etwas entspannter zugeht.
Das war's mal wieder aus der Wissenschaft. Nächste Woche können Sie unseren Podcast zu Medizin und Gesundheit hören. Und mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spektrum. In der Technik war heute Claudia Raack, die Aufnahmeleitung hatte Hannelore Breuer. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Woche.